Willkommen bei Cyberculture, ein Podcast über Games und digitale Welten, der sich auch an Eltern und Nichtspielende wendet. Der Cyberculture Podcast ist ein Work in Progress Projekt von mir. Mein Name ist Marc Bodmer. Ich arbeite seit über 30 Jahren im Bereich von Computerspielen und fange mal mit einer grundlegenden Frage an. Was sind eigentlich Videogames? Nun, Computerspiele, Videospiele oder Games, diese Ausdrücke sind für mich eigentlich synonym. Man kann auch einfach sagen Bildschirmspiele. Aber was sind Spiele? Spiele? Spielen ist eine Tätigkeit und damit etwas fundamental anderes als Musik hören oder einen Film schauen, was aber beides sehr viel Spaß bereiten kann. Es geht mir nicht darum, ein Medium gegen das andere auszuspielen, doch Videogames unterscheiden sich eben grundsätzlich von den, sage ich jetzt mal, alten Medien dahingehend, dass sie eben eine Auseinandersetzung einfordern. Sie sind so gesehen näher bei Büchern als beim Film. Diese von den Computerspielen geforderte Interaktivität ist zum einen sehr vergnüglich, aber auch bis zu einem gewissen Grad anstrengend. So kommt es natürlich, dass man gerne mal am Abend sich lieber hinfläzt und einen Film schaut oder eben Musik anhört, statt zum Controller zu greifen und ein Game zu spielen. Wer aber spielt, kann etwas erleben, und das ist durchaus positiv gemeint. Dieses Erleben hängt sehr eng zusammen mit dem, was man eben ins Spiel einbringt. Und wiederum eng damit verbunden ist ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein bisschen ein sperriges Wort, aber ein zentrales Element des Lernens. Schon von klein auf sind wir darauf ausgerichtet, Selbstwirksamkeit zu erleben. Ein schönes Beispiel dafür ist, wenn man ein Kleinkind dabei beobachtet, wenn es zum ersten Mal den Lichtschalter erreicht. Dann drückt es den Schalter nicht nur einmal, sondern zigmal. Und dieses Erlebnis, man kann dem durchaus biblische Züge beimessen, es werde Licht, dürfte eines der ersten Selbstwirksamkeitserlebnisse sein in einer langen, langen Geschichte von vielen Selbstwirksamkeitserlebnissen. Ohne diese gäbe es kein Lernen. Der Fortschritt ist Ausdruck eben der Selbstwirksamkeit, ganz nach dem Motto, das habe ich hingekriegt, das habe ich geschafft. Es ist dann auch dieses Gefühl von Stolz, das viele Gamerinnen und Gamer erleben, wenn sie eine Herausforderung in einem Spiel gemeistert haben. Das kann man als Lernerfolg betiteln oder einfach auch als Spaß. Die Grenzen hier sind durchaus fließend. Dieses Gefühl von Stolz ist etwas, das Videospielen wirklich eigen ist. Kein anderes Medium vermag dieses Gefühl zu vermitteln, mit Ausnahme vielleicht eines Wälzers von Tolstoi oder so, wenn man da das sagen darf, dass man Krieg und Frieden gemeistert hat, ist das schon eine Leistung. Nun werden natürlich verschiedene Leute sagen, das sei viel gehaltvoller, wenn man eben ein Werk wie Tolstois Krieg und Frieden von A bis Z liest, im Vergleich zu einem Videospiel. Aus meiner Warte, darüber lässt sich streiten. Und, wie eingangs gesagt, es geht mir hier nicht darum, ein Medium gegen das andere auszuspielen, sondern darum zu sehen, was die Alleinstellungsmerkmale von Videogames sind. Doch bleiben wir mal fürs Erste bei Tolstois Krieg und Frieden und Videogames. Nicht jedes Buch, das auf den Markt kommt, ist mit solchen Meisterwerken vergleichbar. Das gleiche gilt für Videospiele und auch bei den Games gilt die Regel, dass gut 90% der veröffentlichten Spiele wohl Schrott sind. Dieses Verhältnis trifft aber auch beim Film und bei der Musik zu. Dahingehend sind Games eben keine Ausnahme. Wenn ich nun aber sage, hey Leute, ich habe Tolstois Krieg und Frieden fertig gelesen, dann wird wohl kaum einer auf die Idee kommen und mir sagen, hast du nichts Besseres zu tun, als Tolstoi zu lesen? Wer aber sagt, hey Leute, ich habe zusammen mit meinen Kalernkollegen Vox Obscura Exotic Quest in Destiny 2 geschafft, das habe ich übrigens nicht, kriegt oft zu hören, dass es sich doch um reine Zeitverschwendung handelt. Dies, obschon es verschiedenster Fähigkeiten wie eben Geschick, Reaktionsgeschwindigkeit, klarer Kommunikation und der Lösung verschiedener räumlicher Rätsel bedarf. Also man tut etwas und sonst heißt es immer, mach doch mal was, aber wenn man Videogames spielt, ist es auch nicht recht. Diese Geringschätzung ist mit ein Punkt, mit dem sich Gamerinnen und Gamer im Alltag schwer tun. Das von ihnen geliebte Hobby wird von dem Nichtspielenden von oben herab bewertet. Die Folge davon? Ein Rückzug. Man redet nicht mehr darüber außerhalb der Gamer-Bubble, was eigentlich sehr schade ist. Ich komme nochmals zurück zur Frage, was ist ein Spiel? Ein Spiel erschließt sich nur dem Spielenden. Wer zuschaut, erfährt den ludischen Unterbau nicht, der gerade das Game eben ausmacht. Wenn dieses Verständnis fehlt, kommt es, zu Missverständnissen. Das wohl prominenteste Beispiel aus der Gamewelt sind Shooters. Viele halten die Ballergames für gefährlich und aggressionsfördernd, weil in diesen geschossen wird. Dass First-Person-Shooter oder auch Ego-Shooter nur eine digitalisierte Version des Kinderspiels Räuber und Gendarm sind, teils mit mehr oder weniger blutrünstigen Details, bleibt dem schieren Beobachter verborgen. Auch merken nur die Spielenden, dass es in erster Linie ums Überleben geht und nicht ums Töten. Nur wer geschickter agiert und am Leben bleibt, kann die anderen überhaupt jagen und bestenfalls erwischen. Dieses Merkmal macht es auch aus, dass Shooter im höchsten Maß kompetitiv sind. Anders gesagt, bei den Ballerspielen geht es eben nicht ums Töten, sondern um klassischen Wettbewerb. Wer schneller und geschickter agiert, gewinnt. Punkt. Das ist es. Mehr nicht. Ein weiteres Merkmal von Videospielen ist, dass sie strengen Regeln folgen. Im Amerikanischen gibt es dieses Sprichwort Computers don't argue. Mit Computern kann man nicht verhandeln. Es gibt richtig oder falsch, 0 oder 1. Und die Regeln gelten für alle. Ob groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, grün, gelb, whatever. Ob Präsident der USA oder Heiri Bünzli aus Oberlunkhofen, ich bin Schweizer, falls man das noch nicht gemerkt hat, dieses Setting hat etwas Ausgleichendes. Etwas äußerst Faires, das sehr integrierend wirken kann. Beim Spielen, insbesondere natürlich online, weiß man oft nicht, mit wem man es zu tun hat. Diese Anonymität kann missbraucht werden, was zu einem toxischen Umgang führen kann. Aber sie bietet auch Chancen für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sozial eher ausgegrenzt werden. So haben Menschen mit besonderen Bedürfnissen in der Anonymität von Games die Möglichkeit, Teil einer Gruppe zu sein, ohne dass sie sich erklären müssen oder besondere Rücksicht erwarten. Sie spielen einfach mit und das ist wunderbar. Mehr zu diesem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, später. Der Umgang mit Regeln gehört zu jedem Game, aber bei den meisten lässt sich einfach mogeln. Wir denken da an Kartenspiele, Brettspiele und so weiter. Bei den Games ist es auch möglich, aber es bedarf eines Hacks, eines Eingriffs in die Spielsoftware, was schon den Kreis der Schummlerinnen und Mogler einschränkt. Wird auf Konsolen wie Sonys PlayStation oder Nintendo Switch gespielt, ist Beschiss noch viel schwieriger. Kommt hinzu, dass von Seiten der Hersteller viel daran gesetzt wird, derlei Machenschaft zu unterbinden, weil es einfach schlicht schlecht fürs Geschäft ist. So, fürs Erste reicht's mir und ich hoffe Ihnen noch nicht, aber ich fasse trotzdem mal kurz zusammen, was Computerspiele ausmacht. Zum einen, sie stehen für meine Begriffe anderen Kulturgütern in nichts nach. Um ihren Reiz zu verstehen, gönnt man sich am besten ein paar Runden in einem Game. Welchem? Das müssen Sie selbst herausfinden, denn das empfehlenswerte Game gibt es ebenso wenig wie den empfehlenswerten Film oder das Buch. Es ist Geschmackssache und mehr noch. Videospiele verlangen eine Auseinandersetzung, eine Interaktion. Sie lassen sich nicht einfach konsumieren und deshalb spielt die Wahl des Games noch eine größere Rolle als beispielsweise eines Films. Dieser ist nach 2 Stunden zu Ende, ein Computerspiel legt dann oft erst richtig los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.